Talk mit Tees.
Sie wussten, wer ich bin. Sie wussten, dass ich Aktivistin war und dass ich nicht Hurra schreie, weil es einen Bergbau gibt und ich das eigentlich auch nicht möchte. Aber ich habe die Möglichkeit bekommen, all meine Leidenschaft und diesen Schmerz, den ich auch hatte, da reinzugeben und dann was ganz Außergewöhnliches zu schaffen auf den Renaturierungsflächen. Wenn man die Hände reinsteckt in so ein Ameisennest und da sind so viele Tiere drin, man hält ja auf einmal das Leben pur in der Hand. Und das hat mich total gepackt. Die gehen zu den anderen Waldameisen und rauben die Puppen, also sie versklaven sie sozusagen. Die großen Leistungen, die Ameisen vollbringen, also Ameisen machen seit 10 Millionen Jahren richtig Landwirtschaft, richtig hoch mit Antibiotikaproduktion und alles. Ich erinnere mich heute immer noch, ich war 12. Dann waren diese Fenster raus aus den Häusern und das sah aus wie tote Augen, die einen angucken.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich liebe es, in ganz neue Bereiche einzutauchen, von denen ich vorher keine Ahnung hatte. Ich hätte nie gedacht, wie faszinierend Ameisen sein können. Ganz ehrlich, meine Kollegin Bärbel Schäfer hatte mich vor einiger Zeit mal gefragt, ob ich denn schon mal mit der Ameisenumsiedlerin Christina Graetz gesprochen hätte. Nein, hatte ich noch nicht. Habe sie dann kontaktiert, mich ein bisschen informiert und habe schon gemerkt, das wird richtig interessant. Zu Hause ist sie in der Lausitz im Süden von Brandenburg. Deshalb haben wir uns dann in Berlin getroffen. Und da gab es auch wieder ein Ameisennest an dem Tag, das umgesiedelt werden musste. Da musste allerdings der Kollege alleine ran, denn wir hatten ja eine Verabredung, über die ich mich sehr gefreut habe. Ich wusste bisher nicht, dass Ameisen genauso faszinierend wie Bienen sind. Christina selbst erzählt mit einer solchen Leidenschaft nicht nur von den Ameisen. Sie kümmert sich auch überhaupt um Renaturierung von alten Braunkohleabbaugebieten. Und ich habe erfahren, dass sie sogar in Australien angefragt wird, was zu einigen ganz wunderbaren Begegnungen mit den Ureinwohnern, den First Nations, führte bisher. Und zu diesem Zeitpunkt ist sie auch wieder drüben in Australien. Und überhaupt ist das Thema Umsiedeln vermutlich der Begriff ihres Lebens in Bezug auf die Ameisen, aber auch in Bezug auf sich selbst. Und mit diesem Beruf, den sie heute hat, hat sie sich in gewisser Weise auch einen Traum erfüllt. Warum, das erfahrt ihr in diesem wunderbar informativen, interessanten und auch unterhaltsamen Gespräch mit meinem Gast heute, Christina Graetz.
Ein Podcast von SWR 3.
Hallo.
Hallo.
Ich bin ja so froh, dass ich das Graetz auch richtig ausgesprochen habe, denn ich würde naturgemäß immer Graetz sagen.
Ja, ich weiß.
Aber du hast dich das erste Mal am Telefon gleich mit Graetz gemeldet. Da habe ich gemerkt, es ist lang und es ist wichtig, oder?
Ja.
Christina, Biologin, Naturschützerin, Ameisenbotschafterin. Du schaffst es, dass Menschen sich plötzlich für Ameisen interessieren, denn diese Tiere sind deine ganz große Leidenschaft. Es hat auch ein Buch schon mal gegeben, das du vor ein paar Jahren geschrieben hast. Die fabelhafte Welt der Ameisen. Außerdem bist du Expertin für die Renaturierung von Bergbaufolgen und Gebieten, wo früher abgebaut wurde und wo erstmal nichts mehr wächst. Du sorgst für das Gegenteil. Auch darüber werden wir natürlich dann gleich noch sprechen. Ameisen können eine Menge. Das wissen wir natürlich aus Biene Maya. Sie können singen. Zumindest die Soldaten unter ihnen. Sind alle Soldaten eigentlich von den Ameisen?
Nee, also die haben ja ganz unterschiedliche Kasten, nennt sich das, aber wir würden vielleicht Berufe sagen. Also es gibt Innendienstlerinnen, die die Brutpflege betreiben. Es gibt die Soldatinnen, die das Nest verteidigen. Es gibt die, die das Futter holen. Es gibt die, die das Nest putzen. Es gibt bei unterschiedlichen Ameisenarten, da ist das auch ganz unterschiedlich. Ganz komplex wird es bei den Blattschneiderameisen. Aber ja, das ist ganz interessant.
Du bist eine wirklich, oder auch die Expertin für das Umsiedeln von Ameisenhaufen. Und das ist eine wirklich delikate Angelegenheit, denn Ameisen sind geschützt. Habe ich jetzt auch erst gelesen. Und so eine Umsiedlung ist extrem wichtig. Zunächst mal, warum müssen Ameisen umgesiedelt werden? Also klar, da wird eine Autobahn gebaut, Ameisen müssen weg. Welche Fälle gibt es noch?
Also erstmal will ich noch dazu sagen, dass nicht alle Ameisen geschützt sind, obwohl es auch ganz seltene gibt, die nicht geschützt sind. Die bräuchten das vielleicht, aber die Waldameisen sind geschützt. Die, die wir alle kennen, mit dem großen Nesthügel im Wald. Der kann aber nicht nur im Wald sein, der kann auch mal neben dem Spielplatz von Kindern sein oder zu Hause neben der Terrasse. Und genau das sind die Fälle, also nicht nur Autobahn, Solarpark, Bau oder wenn an der Bahn was saniert wird, sondern auch bei Privatleuten im Garten siedeln wir Ameisennester um.
Das kann ganz schön kompliziert sein. Witzigerweise habe ich seit Jahrzehnten keinen Ameisenhaufen mehr gesehen. Ich weiß, in meiner Kindheit, ich bin in Schleswig-Holstein aufgewachsen, da gab es schon mal Ameisenhaufen. Aber ich kann dir nicht sagen, wann ich den letzten Ameisenhaufen gesehen habe. Warum?
Naja, weil die stehen ja aus gutem Grund unter Schutz. Erstens, weil sie so wichtig für den Wald sind und zweitens, weil sie natürlich auch zurückgehen. Und das hat oft mit der Waldbewirtschaftung zu tun. Mhm. Auch, dass es eine Zeit lang gab, wo eben gegen andere Schadinsekten, werde ich mal sagen, die Menschen als Schadinsekten bezeichnen, also die Bäume kahl fressen, auch gespritzt wurde und damit natürlich andere Insekten auch mit abgetötet wurden. Also genau. Und deshalb gehen sie in vielen Teilen Deutschlands zurück, obwohl wir hier in Brandenburg noch relativ viele, ich sage jetzt nicht Haufen, sondern ich sage
Ameisennester
haben.
Warum gibt es in Brandenburg gerade mehr Ameisennester als vielleicht im Schwarzwald unten oder ich komme aus Baden-Baden, da wohne ich, aber ich habe keine Ameisen und ich gehe auch viel durch den Wald und habe trotzdem seit Jahrhunderten keinen Ameisenhaufen. Ich sage jetzt mal Nest, ja. So wie du das machst. Ja. Ich orientiere mich da an dir. Kein Ameisennest gesehen.
Hm. Naja, weil wir haben noch relativ große zusammenhängende Waldgebiete, die dann auch sehr naturnah noch sind zum Teil. Die Futtersituation passt. Ich kenne mich natürlich nicht ganz so gut in anderen Bundesländern aus, aber ich denke mal, das ist die Gesamtsituation. Wir wissen ja auch, dass die Insekten generell zurückgehen, die Bestände der Insekten. Okay. Und das hat alles was miteinander zu tun. Es bedingt sich ja gegenseitig.
Nun hat Baden-Baden immerhin den größten Stadtwald Deutschlands sogar.
Das kann schon sein.
Aber vielleicht zu wenig Ameisen. Wie geht ihr vor, wenn ihr ein Ameisennest umsiedelt? Zunächst mal, wie groß ist eigentlich ein Nest? Wir sehen oben natürlich den Hügel. Ich weiß gar nicht, wie groß ist dieser Hügel? Ist der einen Meter hoch oder ist das schon zu viel?
Es kann ganz unterschiedlich sein. Ja. In Ameisennester, die sind wirklich wie so die Menschenhäuser, alle ganz individuell. Ja. Und zwar kann es ein ganz kleiner Hügel sein oben, wo gar nicht viel von diesem üblichen Hügel zu sehen ist. Und das unten, die Metropole, kann dann 2 Meter tief und 3 Meter breit sein. Also das ist möglich, das habe ich alles schon erlebt. Es kann auch ein sehr, sehr großer Nesthügel sein. Und unten ist nur ein kleines Nest. Das ist, man weiß das vorher nicht. Das ist wie ein Überraschungsei. Wir wissen das erst, wenn wir das Nest ausheben. Man kann ein bisschen Indizien gibt, wie der. Es gibt meistens so einen Sandring um die Nester. Und wenn der besonders groß ist, weiß man, dass sie viel Sand aus der Erde geholt haben und deshalb sehr tief in der Erde sind. Aber das weiß man nicht. Und das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt von kleinen Nestern, die nur wenige, sage ich mal, Quadratdezimeter in der Erde groß sind, aber es gibt auch wirklich Nester, die 2 Meter tief sind und 3 Meter im Durchmesser. Und dann transportieren wir auch ein paar Tonnen Material, um ein Ameisennest umzusetzen.
Das ist wie bei Eisbergen. 2 Drittel sind unter der Erde.
Genau.
Auch bei Ameisennestern.
Auch bei Ameisennestern.
Ach, Hammer. Ja. Jetzt hast du gesagt, es ist immer ein Überraschungsei.
Ja.
Gilt das jetzt nur für die Größe und wie tief es runtergeht? Oder was findet man alles zum Beispiel in Ameisennestern, denn ich weiß, dass die gerne um Gegenstände herum oder bestimmte Dinge ihre Nester bauen. Was habt ihr da an Überraschungen schon gefunden?
Oh, da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden und interessante Dinge erzählen, aber vor allem, also in ganz vielen Nestern ist ein Baumstumpf, ein alter.
Okay, das ist ein Klassiker.
So, also das ist der Klassiker und der kann auch ganz bizarr geformt sein und die sind natürlich immer unterschiedlich. Wie kriege ich den raus? Weil er muss ja mit, weil das ist oft der Nestkern.
Ja.
Aber von Landskronbrauerei Flaschen von 1939, die noch voll waren, habe ich schon gefunden. Also ein Nest, was um so eine auf einer Fläche einer ehemaligen Wehrmachtskaserne, da war eben wahrscheinlich hat ein Soldat seine Vorräte vergraben und genau darum hatte sich das Nest formiert und da haben wir ganz tolle Sachen rausgeholt.
Hardkicks von der Bundeswehr.
Ja.
Der hält ewig.
Genau. Also, nee, es waren Konservendosen, ich glaube, Bohnen oder sowas. Und eben die Flaschen, alle noch zu und mit Bier drin, hat viel Gelächter hervorgerufen im Freundeskreis. Aber auch gerade ganz aktuell ist die Restbevölkerung, das können wir ja nachher noch erklären, was Restbevölkerung ist, ja, in einen Schuppen gezogen, der gebaut wurde aus einer alten Kühlzelle, die also mit Styropor so gedeckt war. Und dann haben sie in das Styropor Gänge gefressen und dann mussten wir diese ganzen Styroporplatten wegnehmen und zum Nest bringen. Dann musste man warten, bis die ausgezogen waren, um die wieder aus dem Wald zu entfernen. Also ganz unterschiedliche Sachen. Alte Treckerreifen hatten wir schon als Nestkern und ach, alles Mögliche, also ganz spannende Dinge.
Du kannst fast schon Museum mit diesen ganzen Gegenständen machen, oder?
Genau, ich heb mir immer ein bisschen was auf. Also eine Landskron-Brauereiflasche habe ich auch noch.
Was hast du zuletzt aufgehoben?
Die Styroporplatte, weil die so bizarr zerfressen ist, die sieht so toll aus.
Herrlich. Gib uns nur einen ganz kurzen, groben Überblick erst einmal, was es bedeutet, ein solches Nest umzusiedeln. Wie geht ihr vor? Handschuhe natürlich.
Nicht immer. Also viele Nester siedle ich ohne Handschuhe um, aber es geht nur, weil ich es besser spüre. Also man spürt dann, wo die Wärme kommt im Nest und da weiß man, da kommen dann die Brutkammern, da kommen die Königinnen. Also man hat mehr das Feeling für das Nest. Und wenn ich die Königin sehe oder die Königinnen, dann kann ich die auch viel, viel besser greifen, wenn ich keine Handschuhe anhabe. Es ist ja trotzdem ein kleines Tier, obwohl sie schon bedeutend größer als die anderen sind, ist sie klein und zierlich und man will sie natürlich nicht verletzen und das geht ohne Handschuh besser. Ja. Aber wenn wir natürlich wie damals an der A10 hier am Berliner Ring 300 Nester im Stück nacheinander umsiedeln, dann sind die Hände zu gefährdet, sage ich mal so. Dann ziehe ich persönlich auch Handschuhe an, aber sonst mache ich das auch ohne Handschuhe. Und ja, wie gehen wir vor? Zuerst muss man viel vorbereiten. Wir müssen wissen, wo ist das Nest? Wie fahren wir da ran? Kommen wir da überhaupt mit unserer Technik ran? Was brauchen wir alles? Und wir müssen einen Ansiedlungsstandort haben, wo alles passt. Also wo die sich wohlfühlen werden und wo der Grundstückseigentümer einverstanden ist.
Okay.
Und dann kommt man hin, am besten ganz früh am Morgen. Und dann wird erstmal dieser Nesthügel, über den wir schon gesprochen haben, vorsichtig abgetragen.
Mit der Hand, er wird einfach mit der Hand und rein in den Säcke.
In Papiersäcke, damit die Tiere atmen können, ja. Und dann weiß man schon, was in der Mitte ist. Ist da ein Baumstumpf oder nicht? Und dann graben wir und graben wir. Und wenn dann natürlich weiter tief unten in der Erde ist, dann ganz oft nur Sand mit Gängen drin. Und dann wird dieser ganze Sand ausgegraben. Und das können manchmal 60 Säcke sein, es können aber auch 325 Säcke sein, die dann alle 10 Kilo schwer sind. Okay. Und dann sind es 3 Tonnen Material.
Und da wird auch sehr viel Sand natürlich damit transportiert, ja. Also der Sand wird dann auch mit umgesiedelt.
Genau, also das ist dann Sand, in dem es von Ameisen nur so wimmelt. Ich weiß das aus Erfahrung, dass viele Leute dann denken, es wird genauso wieder eingebaut, aber das geht natürlich nicht. Wenn ich Sand mit Ameisen habe und das einfach in ein Loch schütten würde, wären die Gänge ja nicht mehr da und dann würden sie ersticken. Das heißt, wir bauen das neue Nest vorwiegend aus dem Zentrum, was Zentrum war, meist ein Baumstumpf oder Landskron-Brauereiflaschen.
Die kommt wieder mit, die wird mit umgesiedelt.
Die habe ich wieder umgesiedelt und die habe ich wieder ins Zentrum getan und Dann aus dieser lockeren Neststreu, die wir so vom Hügel kennen, daraus wird das neue Nest gebaut und der Sand wird ringsrum breit ausgebreitet und ganz flach ausgebreitet, weil die Tiere werden ja ganz leicht verschüttet und die können sich nicht selber ausgraben. Und sie graben sich ja gegenseitig aus. Das ist ganz berührend, das zu sehen. Und deswegen breiten wir es dann ganz breit aus. Das heißt, wir haben dann einen Nesthügel, der aus Stuppen und vielleicht lockeren Material besteht. Und
aber den Baumstumpf könnt ihr nicht mit absägen.
Den nehmen wir mit.
Der wird abgesägt.
Der wird nicht, also eigentlich muss er im Ganzen geborgen werden. Das heißt, wir graben ihn aus und sägen vielleicht ein paar Wurzeln ab oder die Pfahlwurzel. Unser Auto hat auch eine Seilwinde dran, die 2,5 Tonnen Zugkraft hat. Das heißt, wenn es gar nicht geht mit Kettensäge und was wir alles so brauchen, dann können wir ihn auch rausziehen. Und in ganz seltenen Fällen muss man auch schon einen Bagger zur Hilfe nehmen, weil wir es einfach nicht geschafft haben, den Riesenstuppen rauszuholen. Und wenn der riesengroß ist, wie von einer Eiche oder so, dann kann es auch schwierig werden, den dann aufzuladen. Weil
Schwertransporte auf der Autobahn.
Genau, so in etwa, genau.
Also, ja, aber ihr könnt dann ganze, sag ich mal, Packen inklusive der Gänge umsiedeln. Also das bleibt so?
Nein, die Gänge nicht. Also
Gänge
in der
nicht.
Erde,
okay.
Also in dem Sand bleiben die Gänge ja nicht. Deswegen haben wir die in Tüten. Und deshalb müssen wir die ganz zum Schluss ganz breit aus, Breiten ums Nest, weil sie können sich ja selber nicht ausbuddeln.
Okay, damit sie es einfach leicht haben, freizukommen.
Genau.
Um dann quasi ihr neues Haus zu bauen, ihre neuen Gänge zu bauen.
Genau, die haben wir ja, also wir haben den Stuppen zum Beispiel eingegraben und den lockeren Neststreu. Es sieht dann schon aus wie ein Ameisennest, aber ringsrum ist ganz viel Sand. Das ist der Sand, der sonst den unteren, also die Metropole unter der Erde bildet, die wird nicht wieder unter der Erde eingebaut.
Nein.
Und dann passieren so ganz magische, tolle Dinge, dass sie zum Beispiel anfangen, sofort, ganz oft noch, während wir noch den Sand ausbreiten, dass die Ameisen kommen und genau wissen, wo eine von ihren Schwestern verschüttet ist und anfangen zu butteln. Das ist total süß, wenn Ameisen butteln. Ich hatte letztens erst einen Fotografen mit, der ein Buch über Ameisen schreibt und der hat wirklich Ameisen jetzt über Jahre beobachtet. Der hat das noch nie gesehen. Der hat gesagt, ich wusste gar nicht, dass die so butteln können wie so ein...
Das wissen wir alle nicht.
Ja, ganz toll. Und die butteln sich gegenseitig aus, weil sie sich wichtig sind. Und sie machen dann auch richtige Ketten, wo sie die einzelnen Sandkörner, damit sie nicht nachrutschen, wegbringen und weiter wegtragen. Das ist, als ich das erste Mal gesehen habe, war ich total berührt, wie das funktioniert.
Wie verständigen die sich denn? Woher wissen die, da ist eine Schwester, die muss noch ausgegraben werden? Wie?
Also Ameisen haben ganz unterschiedliche Methoden, sich zu verständigen, was man weiß. Und zwar, dass sie erstens über Geruchsstoffe kommunizieren, dass sie über Vibration kommunizieren und sie kommunizieren miteinander ganz viel über die Fühler. Also die Fühler trillern so und damit können sie ganz viel Information austauschen. Ich beobachte aber Sachen, die ich nicht erklären kann mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen. Also zum Beispiel, dass wenn wir so ein Ameisennest ansiedeln, es ist ja nicht so, dass ich immer den richtigen Standort auswähle. Ganz oft bleiben sie dort, wo ich sie ansiedle, aber manchmal ziehen sie auch einfach 2 oder 3 Meter weiter an den Baumstuppen, der da ist. Und das passiert, also diese Entscheidung dazu wird innerhalb von einer halben Sekunde gefällt. Also es ist total komisch, du stehst da, vorher werden die ausgebuddelt und ins Nest getragen, die sie ausgebuddelt haben oder die Puppen, die draußen liegen werden, alle laufen zu dem neuen Nest und plötzlich ändert sich wirklich innerhalb von einer Sekunde die gesamte, also das, der gesamte Ablauf, alle Tiere bewegen sich auf einmal zu diesem neuen Stuppen und da frage ich mich, woher wissen die das? Wer hat das entschieden? Wie haben die das miteinander abgemacht? Wie haben die das kommuniziert? Wie haben die sich abgesprochen? Und das wirklich Bemerkenswerte dabei ist. Ich habe das dann mal beobachtet. Ich hatte dann ja noch zum Beispiel ein Nest, was noch nicht fertig angesiedelt war. Das heißt, ich hatte noch Tiere im Sack. Und das sind Säcke, die wir oft benutzen. Das heißt, die riechen sehr stark nach Ameisenumsiedlung. Die können eigentlich von außen nichts riechen. Und wenn wir die ausleihen, wissen die das auch schon. Die laufen also sofort dorthin, wo das neue Nest sein soll und nicht dorthin, wo jetzt noch die meisten Tiere sind, wo ich das Nest angesiedelt habe. Und da denke ich immer, hey, wie machen die das? Wie haben die das kommuniziert? Und vor allem, wie einig sind die sich? Wenn ich mir das bei uns Menschen vorstelle, denke ich, oh Gott, was würden wir erstmal diskutieren?
Ja, wir kennen das manchmal von den Schwalben, oder? Die alle immer gleichzeitig in die gleiche Richtung fliegen und Flugwechsel, Information.
Ja, Schwarmintelligenz.
Selbst da fragt man sich ja schon, wie können die so sauber immer um die Ecke fliegen? Gut, aber wenn die da natürlich einen Ort 2, 3 Meter wählen, ist ja auch ein persönlicher Angriff auf dich eigentlich, ne? Weil du hast schließlich was anderes ausgesucht. Mutti hatte eigentlich sich was anderes überlegt.
Aber ich möchte ja, dass es ihnen gut geht und wenn es ihnen da besser gefällt, ist das schon in Ordnung.
Krass. Wie oft müsst ihr, sag ich mal, denn es ist ja wahnsinnig schwer, gleich alle Ameisen zu erwischen. Da sind noch welche bestimmt irgendwo unter der Erde, die ihr nicht erwischt. Wie oft müsst ihr sozusagen nachbessern?
Also in der Regel gehen wir 2 bis 3 Mal zur Restbevölkerung. Restbevölkerung nennt sich das.
Ein also Stichwort, das du vorhin schon genannt hattest. Ist ein wichtiges Thema offensichtlich.
Ja. Also es bleiben immer Tiere übrig, die bilden ein kleines neues Nest und das holen wir. Also das bilden sie irgendwo anders, nicht dort, wo wir sie rausgeholt haben in der Regel, sondern ein paar Meter entfernt und da holen wir sie wieder.
Ja.
Und wir machen das 2 bis 3 Mal. Es gab aber auch schon Nester, wenn ich nicht zufrieden bin, mache ich das auch 7 Mal, wenn es sein muss, weil mir das wichtig ist. Und es gab wirklich eine große Diskussion unter uns Ameisenumsiedlern, ob das notwendig ist, so oft das zu machen. Und ich dachte immer, ja, für mich ist das notwendig, die restlichen Tiere zu holen, weil natürlich überlebt das Nest auch ohne diese restlichen Tiere, die wir nachholen. Und dann habe ich mal eine sehr berührende Geschichte erlebt, wo ich wusste, ja, es ist so wichtig und deswegen mache ich das, bis ich zufrieden bin.
Was ist die berührende Geschichte?
Naja, ich habe ja schon erzählt, dass die Ameisen sich ausbuddeln, wenn wir die ansiedeln und den Sand dort haben. Und das ist ein normales Bild, dass die Tiere dann sich zusammenrollen, die Innendienstler, die ausgebuddelt werden und ins Nest getragen werden. Das ist so der erste Tag nach der Umsiedlung. Ich habe mein Nest umgesiedelt, das habe ich nur Luftlinie 500 Meter weiter weggesiedelt.
Ja.
Was man eigentlich nicht so macht. Man geht schon weiter weg. Und als ich dann hinkam, um die Restbevölkerung umzusiedeln, war keine da, sondern es waren unheimlich viele Tiere unterwegs. Dem neuen Nest ging es aber super. Und das habe ich dann noch zweimal wiederholt, weil ich dachte, irgendwo muss doch jetzt Restbevölkerung sein. Und ich habe sie nie gefunden. Und dann bin ich nochmal mit meiner Tochter, die übrigens auch Ameisenumsiedlerin ist, hingefahren. Und dann haben wir uns das Nest angeguckt. Das war schon 2 Wochen nach der Umsiedlung. Und da ist mir aufgefallen, dass auf einmal eine Ameisenstraße ankam, wo diese Innendienstlerinnen getragen wurden. Und dann dachte ich, hä, ist ja komisch, habe ich noch nie gesehen, so lange nach einer Umsiedlung. Und dann haben wir diese Ameisenstraße, also vor allem meine Tochter ist ihr nachgegangen. Und erstmal sind sie auf dem Waldweg gelaufen, der war also der Weg des geringsten Widerstandes. Also Ameisen laufen da lang, wo wenig Raumwiderstand ist. Dann sind sie so abgebogen und wir haben schon gemerkt, hä, kommt irgendwie diese Straße vom alten Nest. Und dann haben wir das gesehen, dass die wir angesiedelt haben, zurückgelaufen sind und die geholt haben, die wir vergessen haben.
Über 500 Meter.
700 waren das zum Schluss, weil sie ja den Weg des geringsten Widerstands gelaufen sind.
Also ein Umweg ein bisschen noch, genau.
Genau, und weil das eine Ameise nicht schafft, so eine andere Ameise so weit zu tragen an einem Tag, gab es so Zwischenstationen, kleine Nester, wo sie sich erholt haben und wo andere Ameisen waren, die Futter geholt haben an den Bäumen und sie versorgt haben. Das war wie so eine kleine Autobahn mit Raststätten. Und wir waren so berührt. Ich habe sämtliche Ameisenumsiedler, die ich im Handy hatte, angerufen und habe gesagt, ja, es ist so wichtig, dass wir die Restbevölkerung holen, weil sie sind sich gegenseitig wichtig und würden sich, wenn sie es könnten, selber holen. Und das hat mir nochmal gezeigt auch, dass wir die Tiere und Insekten oft unterschätzen, weil wir mit einer sehr vorgefertigten Meinung oder sehr arroganten Meinung als Menschen oft die Tiere betrachten. Wir trauen ihnen sowas nicht zu.
Nee, also Hunden trauen wir das natürlich zu. Hunden weiß man es ja, dass sie den Weg durch die halbe Stadt finden, weil sie aber einer Geruchsspur dann offensichtlich folgen, soweit ich das weiß. Du weißt das besser als ich vermutlich. Aber bei Ameisen denkt man, da ist ja kein Gehirn in dem Sinne. Ja. Hat eine Ameise ein Gehirn?
Die haben schon ein Gehirn, aber sehr klein. Aber wir haben ja erst über Schwarmintelligenz geredet. Der Professor Holdubler, der vertritt ja die Meinung, dass ein Ameisennest ein Superorganismus ist, dass also die einzelnen Ameisen nur Zellen sind und das Ameisennest an sich das der Organismus ist. Und deshalb, das, was wir beobachten, wie dass sie alles auf einmal wissen und reagieren, wie so ein Schwarm auch, könnte natürlich damit zu tun haben, wenn sie auch ein Bewusstsein hätten. Weil das können wir uns als Individualisten ja gar nicht vorstellen, wie das ist, gemeinsam was bewusst zu entscheiden oder hochzuladen irgendwo. Ich weiß nicht, wie ich es bezeichnen soll. Aber die großen Leistungen, die Ameisen vollbringen, also Ameisen machen seit 10 Millionen Jahren richtig Landwirtschaft, richtig hoch mit Antibiotikaproduktion und alles und Diäten. Und die Blattschneiderameisen, das lässt sich nur erklären, nicht mit den kleinen Gehirnen, sondern wenn alle Gehirne zusammen funktionieren.
Total spannend.
Ja.
Natürlich. Wo war dein allererster Ameisenhaufen? Denn du bist eigentlich Botanikerin von Haus aus.
Genau. Also mein erstes Ameisennest, was ich umgesiedelt habe, war in Lacoma, was ja dem Braunkohletagebau weichen musste und wo ich ganz früher auch als Aktivistin das Dorf mit besetzt hatte. Und dann habe ich hier angefangen, im Naturschutz zu arbeiten und dann war mein allererstes Nest, was ich umgesetzt habe, dort.
Okay, das heißt, von wem kam der Auftrag?
Vom Bergbauunternehmen.
Vom Bergbauunternehmen.
Genau.
Gell, man würde mal denken, die bügeln da so rüber, weg damit, aber das geht zum Glück nicht. Nee. Das muss alles hochoffiziell abgesprochen werden.
Genau.
Okay, und da hast du dein erstes Ameisennest. Und wie war das Erlebnis für dich? Was war so die große Erkenntnis? Denn da muss ja auch schon eine große emotionale Bindung entstanden sein bei diesem allerersten Mal.
Das war auf alle Fälle so. Also wir wussten, wir sollen jetzt die Ameisen auch noch umsiedeln, weil wir ja den Bergbau naturschutzfachlich betreut haben. Und dann haben wir gesucht, wer macht denn das? Und da haben wir einen alten Umsiedler gefunden, auch bei uns dort unten in der Lausitz. Und der hat gesagt, ja, ich mache das mit euch, aber nur, wenn es einer lernt. Und der muss dann das auch weitermachen und der muss das auch ehrenamtlich machen für Privatpersonen. Und mein damaliger Chef hat gesagt, du bist die Biologin, du machst das jetzt. Und da habe ich gedacht, hey, ich bin Botanikerin, aber Tiere, Und dann habe ich mich aber, Tiere retten ist ja eigentlich ganz, ganz was Schönes. Und dann war es ja auch Lagoma, was mir persönlich ja eine Beziehung hatte. Und dann sind wir da beide hin und dann hat er mir das gezeigt, hat, wie ich das jetzt mache, mit bloßen Händen ins Nest gegriffen und dann sind die Ameisen überall an ihm dran gewesen. Ich kann mich erinnern, die sind an seinen Ohrhaaren sind die rumgekrabbelt und ich habe gedacht, oh Gott, worauf habe ich mich eingelassen? Und dann hat er gesagt, so, ich fahre jetzt mit ihren Kollegen dieses Ameisennest ansiedeln, das zeige ich ihnen später, hier ist das nächste, das machen sie jetzt selber. Und ich was? Ich habe das erst einmal gesehen, ich weiß gar nicht wie und dann hat er gesagt, doch, sie machen das schon. Und dann habe ich da vorsichtig angefangen und dann ist es so, wenn man die Hände reinsteckt in so ein Ameisennest und da sind so viele Tiere drin, man hält ja auf einmal das Leben pur in der Hand. Das hat für mich sofort eine Beziehung gegeben und dann habe ich angefangen, ganz viel zu beobachten, also zum Beispiel dieses Innendienstlertragen, dieses gemeinsame Ausbuddeln, das habe ich mir alles selber erschlossen durch Beobachtung und das hat mich total gepackt zu sehen, wie sie füreinander sorgen, wie intelligent sie sind, wie stark sie sind. Das hat mich schon sehr berührt.
Das war das erste Erlebnis. Das ist toll. Darf jeder ein Ameisennest umsiedeln, der möchte?
Nein.
Na, wer darf?
Man muss einen Ameisenhegeschein haben, man muss eine Ausbildung gemacht haben.
Hattest du diese Ausbildung zu dem Zeitpunkt schon, zu deinem ersten Nest?
Nein.
Das war also illegal?
Nein, oder so gab's nicht, die weil nicht? Herr, also weil der alte Umsiedler mich ja ausgebildet hat zum Ameisenumsiedler. Okay. Und das hat, heißt, in seinen Augen war das der erste Schritt der Ausbildung. Ich mache das anders, ich bilde ja auch Ameisenumsiedler aus. Aber die müssen schon 20 Nester mit mir umgesiedelt haben, bevor ich sie selber an den Nest lasse.
Was können wir Menschen von Ameisen lernen? Denn wenn man uns natürlich so verfrachten würde, wir mögen ja Veränderungen in der Regel, die meisten Menschen gar nicht. Wir tun uns da extrem schwer. Das klingt so, als würden die Ameisen sich nicht so schwer tun.
Nee. Die passen sich sofort der neuen Situation an. Das erstaunt mich immer wieder. Und mich erstaunt das, was ich erzählt habe, dass sie sofort anfangen, das Nest zu bauen. Also die wissen sofort, was zu tun ist. Und da gibt es kein Drama, würde ich es mal nennen. Es gibt das Drama nicht. Weil ich habe mir dann wirklich überlegt, was wären, wenn bei uns, wir sind hier in so einem großen Haus und dann kommt jemand und schiebt das alles zusammen und schmeißt uns, ich nenne es mal so, irgendwo hin. Wir würden doch erstmal diskutieren, was ist passiert und wer hat jetzt das Sagen und was machen wir, der eine will das. Ist bei den Ameisen nicht so. Die wissen sofort, was zu tun ist und arbeiten alle in die gleiche Richtung. Das heißt, sie schaffen das, innerhalb von einem Tag ein neues Nest zu haben. Und das finde ich total spannend. Wenn eine Ameise verschüttet ist, kramen sie sich gegenseitig aus. Und das auch noch während der Umsiedlung. Also sie sorgen füreinander. Mhm. Also sie sind unheimlich stark natürlich. Also ja, also wir können eine Menge von ihnen lernen.
Die haben also ganz anders reagiert als du nämlich mit als Umweltaktivistin protestiert hast gegen den Abbau von Braunkohle dort. Dafür musste wahrscheinlich dieses Dorf, was ihr besetzt habt, weichen. Der Klassiker im Prinzip. Ja. War es dein Dorf?
Also es ist so, dass mein Dorf, in dem ich aufgewachsen bin und geboren wurde, tatsächlich schon vorher abgebaggert wurde. Also ich bin mit 12 Jahren umgesiedelt worden. Deswegen hat ja Umsiedlung eine besondere Bedeutung für mich.
Ey, Umsiedeln ist dein Leben.
Ja, also
daher die Berufung, dass du nicht früher auf die Ameisen gekommen bist.
Genau.
Ja.
Und also ich bin ja selber schon umgesiedelt worden und dann war natürlich Lagoma, das Dorf mit der schönen Natur und mit den Teichen und allem, in meiner Sturm- und Drangzeit, nenne ich es immer so, in der Pubertät, das der Ort, wo ich diesen ganzen Schmerz natürlich nach außen bringen konnte. Und
weil deine Natur, die du so geliebt hast als Kind, abgetragen wurde dann.
Aber
wie hieß denn dein Dorf, in dem du aufgewachsen bist?
Radeweise.
Und ich war Radeweise.
Radeweise. Genau, Tagebau Welt zu Süd.
Und ihr wurdet dann umgesiedelt wohin?
Also das war ja noch zu DDR-Zeiten. Da wurde man ja in Neubaublöcke umgesiedelt, aber nicht wir, weil meine Eltern haben relativ zeitig angefangen, ein neues Haus zu bauen, weil die gesagt haben, unsere Kinder halten das nicht aus, weil wir waren wirklich, ich war nur draußen. Ich habe eine ganz enge Beziehung zur Natur. Und deswegen sind wir in ein anderes Haus gezogen, aber trotzdem.
Was total unüblich war.
Das war total unüblich.
Aber wie kamt ihr an ein Haus?
Na, mein Opa hatte schon ein Grundstück gekauft, 20 Jahre vorher.
Gab es in der DDR.
Das
ein Grundstück konnte man kaufen.
Genau. Ah. Und dann, aber ein Hausbau hat nicht ein Jahr gedauert, sondern 6 Jahre, weil man musste das Material durch Beziehung, durch Kaupeln, durch, mein Vater hatte den, also wir hatten den Vorteil, dass mein Vater Zimmermannmeister mit einer eigenen Zimmerei war. Das heißt, er konnte sagen, die Maurer haben ihm was gemauert und er hat dafür den Maurern dann einen Dachstuhl gerichtet oder so. Und das hat aber Jahre gedauert. Und deswegen haben wir auch noch sehr lange in dem Dorf gewohnt, was sukzessive abgerissen wurde. Und das war wirklich, es ist schon fast ein Trauma für mich, kann ich sagen, weil wir haben am Ende des Dorfes gewohnt und als ich mit meinem Bruder ein früh mal zum Schulbus gelaufen bin, war noch alles in Ordnung. Da waren die Häuser zwar schon leer gezogen, es ist schon auch gruselig in so einem leeren Dorf, aber als ich alleine mit dem Bus zurückgekommen bin, weil ich ja länger Schule hatte, waren an dem Tag die Fenster überall rausgemacht. Ich erinnere mich heute immer noch, ich war 12, dann waren diese Fenster raus aus den Häusern und das sah aus wie tote Augen, die einen angucken. Und das war schon, also ich habe das Sterben dieses Dorfes miterlebt, in dem ich so aufgewachsen bin und wo meine Wurzeln waren.
Auch wenn ihr ein Haus hattet, in das ihr dann ziehen konntet, in welchen Ort, wie hieß der dann?
Bülow.
Okay, war das ein neu geschaffener Ort, komplett aus dem Boden gestampft? Nein, der wurde nur einfach erweitert.
War ein Grundstück und wir haben ein Haus gebaut. Später, nach der Wende, wurden ja ganze Ortschaften umgesiedelt und neue Orte geschaffen. Ja. Aber das war damals noch nicht so.
Was ist Kaupeln? Weil du hast gerade gekaufelt, es wurde gekaufelt, als man sich arrangieren musste mit anderen und Material tauschen und so.
Material tauschen ist das.
Das ist Kaupeln.
Das ist Kaupeln bei uns. Wahrscheinlich kommt das irgendwie aus dem Sorbischen, ne? Ich weiß nicht.
Ja, interessant. Ja. Kaupeln. Okay, wie war es für dich dann, in dem neuen, wenn auch Haus, zu wohnen? Ich meine, Kinder weinen erstmal ganz furchtbar, wenn sie umziehen müssen. Ich kenne das selber aus eigener Erfahrung. Aber Kinder passen sich natürlich extrem schnell an, ein bisschen wie Ameisen.
Aber bei mir war das schon ein bisschen anders. Also ich hatte erstmal gar keine Lust rauszugehen, weil wir sind auch wieder an ein Naturschutzgebiet gezogen. Wunderschön, der Spremberger Stausee, also ein See und so mit Wasser und gleich am Grundstück. Aber ich hatte da keine Beziehung erstmal zu. Und was ich auch gemacht habe, ist, ich habe jeden Abend da gelegen und mir wirklich als Kind vorgestellt, wie alles war, weil ich es nicht vergessen wollte. Also ich habe mir vorgestellt, wo waren die großen alten Bäume, wo war der Teich? Weil mir war schon bewusst damals, dass ich sonst vergesse. Und das habe ich über Jahre gemacht, bevor ich eingeschlafen bin. Mir alles bildlich vorgestellt, damit ich es ja nicht vergesse.
Okay, da ist es jetzt wirklich kein Wunder, dass du dann als Umweltaktivistin, das war aber nach der Wende dann?
Das war nach der Wende. So in der Wende, nach der Wendezeit.
Genau, wie alt warst du zur Wendezeit?
Na, ich bin 74 geboren, also war ich 15.
Okay, ja, mit 15, okay.
Genau.
Dann wurdest du zur Aktivistin.
Ja.
Und wie groß war der Kampf?
Der war schon groß mit Anketten und alles und die Häuser, nicht wollen, dass die Häuser eingerissen wird. Es gibt auch noch Fernsehbeiträge von mir mit Anfang, wo ich so 17 bin, so aus der Besetzerzeit. Meine Kinder lachen sich immer tot, wenn die dann doch mal irgendwo reingeschnitten werden in irgendeinen anderen Fernsehbeitrag.
Es gibt sogar Fernsehbilder.
Ja.
Ey, das ist sehr schön, das ist ein bisschen dokumentiert auch.
Ja.
Das ist eigentlich ganz witzig. Okay, aber wie erfolgreich war der Kampf? Nicht.
Nicht erfolgreich. Lagoma gibt es nicht mehr.
Genau. Lagoma gibt es nicht mehr. Wie lange habt ihr noch standgehalten?
Also ich und der Vater meiner Kinder, wir haben dort 3 Jahre gelebt und gekämpft, aber die anderen haben ja noch 10 Jahre weiter gekämpft. Also wir sind dann umgezogen.
Okay.
Ich habe dann ja schon angefangen auch nach meinem Studium, ich habe dann Biologie studiert und als ich dann fertig war, habe ich ja angefangen, den Tagebau zu begleiten, naturschutzfachlich. Im Auftrag des Bergbauunternehmens. Es gab auch noch mal Konflikte mit meinen Freunden aus der Aktivistenzeit.
Weil du jetzt für die böse Seite arbeitetest.
Ja.
Eigentlich.
Ja, aber ich sehe das ein bisschen anders.
Weil die sich ja dann auch um den Naturschutz gekümmert haben, soweit es nötig war, ne?
Das und weil ich einfach auch im Leben gelernt habe, es gibt nicht schwarz und weiß. Mhm. Und ich konnte unglaublich viel bewirken, gerade bei der Renaturierung, dadurch, dass ich gesagt habe, okay, sie wussten, wer ich bin. Sie wussten, dass ich Aktivistin war und dass ich nicht Hurra schreie, weil es einen Bergbau gibt und ich das eigentlich auch nicht möchte. Aber ich habe die Möglichkeit bekommen, all meine Leidenschaft und diesen Schmerz, den ich auch hatte, da reinzugeben und dann was ganz Außergewöhnliches zu schaffen auf den Renaturierungsflächen. Und das habe ich gelernt. Erstens sind die Leute beim Bergbauunternehmen, ja, früher waren sie meine Feinde und ich habe die beschimpft und plötzlich waren das ganz normale Menschen, denen die Natur und die Heimat ja auch am Herzen gelegen hat. Und es kam, also ich habe angefangen, das Leben auch ganz anders zu sehen.
3 Jahre lang hast du gekämpft. In diesen 3 Jahren hast du was gemacht? Ich meine, warst du nur auf dem Gelände oder bist du zur Schule gegangen? Hast du eine Ausbildung gemacht?
Ich bin gependelt nach Berlin zum Biologiestudium.
Ah, okay. Und dann immer wieder zurück und Dorf besetzt.
Früh hin, Abend zurück. Genau.
Und wo hast du deine Hausaufgaben gemacht? Im Zug dann.
Im Zug, genau. Deswegen habe ich war auch sehr, sehr schnell. Ich habe mein Hauptstudium tatsächlich in der Hälfte der Zeit gemacht. Ja. Und deswegen, ja.
Wie sieht es denn heute dort aus, wo du damals gesessen hast, um für dieses Dorf zu kämpfen, erfolglos am Ende natürlich. Mhm. Es wurde Braunkohle dort abgebaut. Wie sieht es da heute aus?
Heute ist da ein großes, tiefes Loch noch, ja, wo der Cottbuser Ostsee entstehen wird. Also es wird eine Seefläche.
Ist das gut?
Ja, weil ich habe ja meinen Frieden damit gemacht. Also mit ich habe durch die Arbeit, die ich tun durfte, zum Beispiel bei der Renaturierung der Bergbaufolgeflächen, gesehen, wie schnell sich die Natur alles wiederholt und welche Potenziale auch Bergbaufolgelandschaften haben. Okay. Also das ist wieder das nicht immer nur hell und dunkel sehen, sondern es gibt es eigentlich nicht, was Schmerz oder mein Schmerz durch den Verlust meiner Heimat hat dazu geführt, dass ich mit einer absoluten Hingabe und Leidenschaft diese Renaturierung entwickeln konnte, diese Methoden. Und die Flächen sind jetzt so unglaublich schön, dass die Renaturierungsökologen aus der ganzen Welt kommen und gucken, wie man das da gemacht hat und davon lernen. Und deswegen habe ich gelernt, die Bergbaufolgelandschaften hat auch Potenziale, und die wir sonst in der Landschaft nicht mehr haben.
Ja.
Und ja, und deswegen, ja, es war eine große Chance für mich und auch ein großes Thema im Leben.
Über die Renaturierung, die natürlich dich auch tagtäglich beschäftigt und sogar bis nach Australien führt. Ich glaube, nächste Woche geht es auch wieder nach Australien. Deine Expertise ist dort gefragt, weil es hier einfach auch so gut geklappt hat und du da auch Dinge entwickelt hast, ja, die andere so eben noch nicht haben. Will ich vorher kurz noch trotzdem bei dieser Umsiedlung einmal bleiben. Die Menschen, mit denen du vorher zusammengelebt hast, deine Nachbarn, waren die für immer aus eurem Leben verschwunden oder wurden die auch wieder Nachbarn in dem neuen Ort Bülow? Ne?
Nee, die wurden nicht in Bülow. Wir sind als Einzige nach Bülow gezogen.
Ah, okay, gut, ja, weil ihr eben euer Haus hattet.
Die anderen sind zum Beispiel in Neubaublöcke gezogen und von da sind viele auch wieder weitergezogen. Man bleibt natürlich in Kontakt, aber die Gemeinschaft ist zerrissen. Die ist nicht mehr wie früher. Also ich habe nur noch ganz wenig Kontakt auch zu den Kindern. Ich nenne sie jetzt mal Kinder, weil ich war ein Kind, mit denen wir aufgewachsen sind.
Ja, das ist natürlich auch immer wirklich so ein bisschen schade. Wie haben die Menschen das hingenommen zu der Zeit? Das ist ja etwas, was wir, aber man kann sich das gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man seinen Grund und Boden verliert, auch wenn man jetzt nicht Besitzer war, und einfach mal so umgesiedelt wird. Passiert es oft aber auch mit sehr großzügigen Zahlungen? Ist da
jetzt, ja.
Jetzt
also und nochmal, auch zu DDR-Zeiten waren die Leute Eigentümer der Grundstücke. Also sie wurden auch herausgekauft.
Aber
zu DDR-Zeiten hat kaum jemand Widerstand geleistet. Es gab wirklich nur eine Gruppe von 6 Frauen, die Widerstand geleistet hat. Das war in der Ortschaft Lakoma. 6 sorbische Frauen sind tatsächlich zu Erich Honecker damals gefahren in Tracht und haben gesagt, wir wollen hier bleiben in unserem Dorf und wir wollen die Abackerung nicht. Aber es gab keinen Widerstand, weil es zu DDR-Zeiten, wir wissen selber, wie es war, man wusste, man muss weg. Und zum Beispiel, wir hatten die Zimmerei auf dem Grundstück, also den Betrieb meines Vaters. Wir hatten das große Grundstück mit Teichen, die zu unserem Grundstück gehört haben, mit dem Bach, der über unser Grundstück geflossen ist. Und ich weiß nicht, wie, also meine Oma und mein Opa haben das Geld bekommen, aber ich glaube, sie haben mal gesagt, 15.000 DDR-Mark haben sie gekriegt. Und das war nicht viel. Okay. Dafür für so viel. Und heutzutage ist es aber anders. Die Menschen bekommen schon ein neues Haus gebaut. Die bekommen das. Also es wird ganz viel geredet. Was wollt ihr eigentlich haben? Wollt ihr immer noch einen 4-Seiten-Hof haben, den ihr als alte Menschen gar nicht mehr bewirtschaften könnt? Oder wollt ihr was anderes haben? Also das ist heute anders, als es damals war.
Du beschäftigst dich ganz viel mit dieser Renaturierung heute, gerade von solchen Gebieten, wo früher Bergbau stattgefunden hat. Jetzt hast du gerade davon gesprochen, da ist sogar, womit man vielleicht anfangs gar nicht gerechnet hätte, Potenzial. An was denkst du zum Beispiel? Also was wächst gerade in einer solchen Region besonders?
Naja, wir haben ja dann in der Bergbaufolgelandschaft werden ja die Böden einfach so aufgeschüttet. Und die Renaturierungsflächen, mit denen ich mich beschäftige, da kommt der Boden hin, der nicht für die Landwirtschaft und für die Forstwirtschaft taugt. Also da kommt der Boden, der nicht so gut ist, hin. Und genau das sind aber die Böden, die uns inzwischen fehlen und wo die Pflanzen und die Tiere, die darauf angepasst sind, gar keine Lebensbedingungen mehr haben, weil es wird viel genutzt in unserer Kulturlandschaft, es wird gedüngt, es kommen Nährstoffeinträge durch die Luft. Das heißt, wir haben gar nicht mehr diese ganz nährstoffarmen Standorte. Und deshalb, also so Heideflächen, Trockenrasen, Vorwaldstadien, die finden genau dort entsprechende Möglichkeiten. Und ich habe dann wirklich gezielt Arten, die uns in Brandenburg unter den Händen wegsterben, weil sie diese Standorte nicht mehr haben, gezielt in der Bergbaufolgelandschaft angesiedelt. Und ich war erst letzte Woche da und war wieder zu Tränen gerührt, weil einige Arten in 100.000 Exemplaren inzwischen da stehen.
Du fängst also mit einem geretteten Exemplar irgendwo an und gräbst das dort ein und hoffst, dass da mehr wächst? Oder wie funktioniert diese Renaturierung?
Also ganz unterschiedlich. Wir haben, also was wir gemacht haben, ist, und das ist, deswegen ist es einzigartig, dass wir nur Material aus dem Tagebauumfeld und Vorfeld verwendet haben und ganz naturnahe Methoden angewendet haben. Ich werde mal zwei ganz kurz erklären, damit man sich das vorstellen kann. Eine ist die Maatgutübertragung. Maat, man mäht was, also man mäht den Grünschnitt ab und überträgt den. Und ich suche mir eben eine Fläche, wo noch ganz viele schöne Blumen wachsen.
Man überträgt den, heißt, da wird einfach angebuddelt.
Abgemäht, abgemäht mit einem Mähwerk, wie ein Rasenmäher. Und dann wird es auf die neue Fläche aufgetragen. Und dann ist es, man muss sich das vorstellen, wer einen Garten hat, weiß, was Mulchen ist. Man mulcht die Fläche ab. Man hat sofort keine Verdunstung mehr, also keine Wind und Wasser, also das trocknet nicht mehr aus, der Boden, man hat keine Wind- und Wassererosion mehr und man bringt die Samen, wir mähen natürlich, wenn die Samen reif sind, in der Wiese, also wir mähen Wiesen oder Heiden und die Samen fallen aus und fangen dann an zu keimen. So.
Ja.
Und durch diese Mulchschicht ist ja der Boden abgedeckt, es bleibt unten feucht. Wenn jetzt Fröste kommen, sind die auch geschützt und es sind ja auch schon Mikroorganismen dran, also Sporen von Pilzen, der Boden fängt sich an zu entwickeln und das Maatgut wird langsam zersetzt und ist wie eine leichte Startdüngung. Und daher können die Pflanzen wachsen. Und das ist total schön, nicht? Weil ich nehme das Umfeld vom Tagebau, um der Bergbaufolgelandschaft wieder Leben einzuhauchen. Und mit diesen Maßnahmen ist ganz viel aber auch mit den Menschen passiert, was ich vorher gar nicht so, ich habe natürlich diese tollen biologischen Sachen, dass es eben die Pflanzen von vor Ort sind, die ans Klima angepasst sind bei uns.
Auch die Pflanzen deiner Kindheit, die du so kennst.
Genau. Ne? Und daran habe ich gedacht, aber zum Beispiel gehören die Flächen, die wir mähen, ja jemand, also die wir nutzen als Mutterflächen. Mhm. Und wenn man dann mit diesen Menschen zur Bergbaufolgelandschaft fährt und da blühen die Pflanzen, die nur bei ihnen vielleicht auf der Fläche wachsen. Zum Beispiel haben wir eine, da ist nur die Pechnelke, nur bei diesem einen Eigentümer auf dem Grundstück. Und dann ist die ganze Kippe voller dieser Pechnelke im April, die Blüte. Und man sagt, das ist ihre Pechnelke. Dann entsteht plötzlich sowas wieder wie eine Heimat in der Bergbaufolgelandschaft. Und es hat für mich, also die Menschen sind manchmal so berührt und ich habe schon so viel, also ich bin schon so oft gedrückt worden von den Leuten. Ja, weil ganz viel mit den Personen dabei auch passiert, weil wir es ja mit den Menschen von vor Ort auch diese Maßnahmen umsetzen. Und das macht wirklich Spaß. Also das ist die Maatgutübertragung. Also eine ganz schöne Methode, wo man das Umfeld nutzt, um einzuhauchen.
Gelingt aber nicht immer. Also nicht jede Fläche wird erfolgreich sozusagen renaturiert?
Also wir,
oder habt ihr eine gute Trefferquote?
Wir haben, also das Maatgut funktioniert immer, weil ich ja genau den Boden aussuche, wo es hinkommt. Also wir haben ja vorher Bodenanalysen und ich bin ja auch Botaniker. Ich weiß also, welche Fläche ich auswähle, um genau dort die richtigen Pflanzen hinzubringen.
Gut, das war also das ist Nummer eins. Methode eins.
Und genau, die zweite ist Oberbodenübertragung. Ich schiebe den gesamten Oberboden ab, aber das kann ich natürlich nicht. Ich kann natürlich nicht hingehen in eine Heidefläche und sagen, ach, hier ist eine schöne geschützte Heide, die will ich für einen Bergbau haben, schiebe ich ab. Das geht natürlich nicht. wenig, aber es geht im Tagebauvorfeld. Das ist das, der Bereich, der noch abgebaggert wird. Das heißt, ich bin jedes Jahr, gehe ich in das Vorfeld vom Tagebau, also was jetzt im nächsten Jahr abgebaggert wird, und gucke, was ist hier an Besonderheiten? Also manchmal ist es eine tolle Hecke und manchmal ist es die Heidefläche oder der Trockenrasen. Und da wird der gesamte Oberboden so 20 Zentimeter abgeschoben.
Auch so durcheinander, das kann ich so am Stück. So eine Riesensode, zum Beispiel eine Riesengrassode von 2 Meter Länge, das geht nicht.
Das geht nicht, das geht bei Einzelmaßnahmen, die wir zum Beispiel in Potsdam im Park Sanssouci gemacht haben. Aber auf hunderten Hektar geht das nicht, das wäre zu teuer. Okay. Das heißt, es wird tatsächlich richtig mit einem Radlader oder mit einem Gräber heißt das dort, weil das noch größer ist, zusammengeschoben auf Schüttrippen. Die werden dann rüber mit großen Transportern, also mit großen Sattelschleppern rübergetragen. Und dann wird es wieder mit so einem Schiebegerät breit gemacht auf 10 Zentimeter. Und dann ist es einfach, sieht es nur aus wie Erde, die dort liegt. Und dann sind aber auch alle Mikroorganismen werden mit übertragen. Dann wird tatsächlich die Pflanzen und die Genetik übertragen, die wirklich verloren gehen würde durch den Abbau. Und dann fängt das wieder an zu wachsen. Und
wie lange dauert das ungefähr, bis da auch etwas zu sehen ist, was dich auch wieder berührt dann?
Also mich berührt das schon nach 2 Jahren, wenn ich die Heidepflanzen zum Beispiel keimen sehe. Aber ich war jetzt auf einer Fläche, die würde ich als Botaniker nicht als Bergbaufolgelandschaft ansprechen. Die habe ich 2009 begrünt. Das ist so eine schöne Heidefläche geworden. Und ich bin selber erstaunt, wie schnell das geht. Die Landwirte, die das mit uns zusammen machen, die haben schon nach einem Jahr gesagt, die können sich gar nicht vorstellen, wie das jetzt funktioniert hat und dass das nach einem Jahr schon die Kippenflächen sind. Weil einfach, ich habe mich auch noch mal gelernt, welche Kraft und welches Leben in der Natur steckt und welcher Lebenswille, wenn man ihr die Möglichkeit gibt. Viele dieser Samen der Pflanzen würden nie von alleine auf die Bergbaufolgelandschaft kommen, wenn wir nicht diese aktiven Maßnahmen machen.
Ja. Und reicht dann Regen und Grundwasser oder muss man speziell irgendwie noch einen Düngerauftrag
machen? Wir machen gar nichts.
Natur ist Natur.
Natur ist Natur und dann wachsen die Pflanzen.
Immer.
Und wir wollen ja gerade die dort haben, die eher auf nährstoffarmen Bedingungen angepasst sind. Ich könnte jetzt auch noch, weil ich mich ja mit Samen auch gut auskenne, könnte ich jetzt noch stundenlang reden, welche Mechanismen Wildpflanzen haben, damit sie eben genau zur richtigen Zeit keimen oder dass wenigstens ein paar Samen zur richtigen Zeit keimen. Deswegen, wir wässern nicht, wir düngen nicht, wir bringen das Material auf und dann macht die Natur ihr eigenes Ding und mich berührt das, wie perfekt sie das macht.
Und was kannst du zum Beispiel, was Australier vor Ort, denn nächste Woche bist du in Australien und hilfst dort bei der Renaturierung, was die vor Ort nicht können oder nicht wissen, welches Know-how bringst du nach Australien?
Naja, dazu muss man erstmal wissen, dass Australien bis vor 2 Jahren, dass es da nichts renaturiert, rekultiviert oder irgendwas wurde, das war nicht Pflicht. Als ich vor 5 Jahren schon mal da war und mit dem Bergbauunternehmen geredet habe und gesagt, wie macht denn ihr hier die Rekultivierung, haben die gesagt, hey, Rekultivierung, was soll das sein? Und ich, na, wieder nutzbar machen? Nö, mach mal nicht. Und ich, hä, warum nicht? Na, wo ist denn der Benefit? Also wo ist unser Vorteil? Und ich, hä? Also es gab keine Gesetzgebung dazu. Es hat sich mit der neuen Regierung geändert. Es gibt jetzt eine Gesetzgebung, dass das gemacht werden muss. Und man muss sich vorstellen, in Australien gibt es ja Bergbau, alles Mögliche. Und alles wurde so liegen gelassen. Nichts wurde rekultiviert, renaturiert. Und es gibt natürlich auch keine Menschen, die sich damit auskennen. Und natürlich kann ich nicht diese riesen Flächen renaturieren und rekultivieren, weil ich habe ja meine Projekte hier. Ja. Was ich aber machen kann, ist sagen, wie wir es getan haben, dass wir Material vom Umfeld, vom Vorfeld genutzt haben. Und das haben die in Australien mehr als genug. Flächen, wo Pflanzen wachsen. Und sie haben auch eine Bevölkerungsgruppe, die sehr genau wissen würde, welche Pflanzen richtig sind für die Flächen und denen das Land ja auch weggenommen wurde und denen das Land eigentlich gehört. Ja. Und das ist so, da bin ich mehr eine Botschafterin, die darüber berichtet, wie wir das gemacht haben. Die sagt, das ist wichtig, die Expertise teilen, natürlich auch mit dem Bergbauunternehmen und mit den Wissenschaftlern, aber vor allem einzutreten für die Ureinwohner, für die First Nations, dass sie beteiligt werden an dem ganzen Prozess. Weil ich weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig das für mich selber war. Ich spreche das Wort jetzt aus, welche Heilung das in mir bewirkt hat, dass ich die Flächen begrünen durfte. Für mich sind die Heimat und für mich, früher konnte ich nicht über diese ganze Umsiedlung erzählen, ohne zu weinen. Das kann ich heute, weil ich das tun durfte und ich wünsche mir das einfach auch für die Menschen dort, wo wirklich extrem viele Verletzungen stattgefunden haben durch dieses Wegnehmen von dem Land, dann diese Ausbeutung und dieses Hinlegen einer giftigen Landschaft. Und
Was hast du für Begegnungen schon gehabt mit den First Nations, mit den Bewohnern, denen du ja auch jetzt hilfst, die du mit ins Spiel bringst auch? Was gab es für Begegnungen schon?
Also es gab sehr, sehr tiefgründige Begegnungen. Ich weiß auch nicht, also irgendwie verbindet uns ja was, weil ich bin ja auch Sorbin. Wir sind ja sorbisches Siedlungsgebiet in der Lausitz. Wir sind eine Minderheit mit einer eigenen Sprache und eigener Kultur, die ja fast vollständig ausgelöscht wurde durch den Bergbau. Und ich wusste, dass ich Vertreter der First Nations treffen werde bei meinem letzten Besuch. Und da ich in die Communities oder gehen soll und darüber sprechen soll, war denen das wichtig, mich kennenzulernen, damit sie wissen, wer ich bin und welche Energie ich habe. Mhm. Also sie haben gesagt, wir müssen erst die Energie von Christina kennenlernen, weil wenn sie mit einer falschen in unseren Zirkel geht, dann wären wir krank. Okay. Und deswegen musste ich sie erst kennenlernen. Und dann war es ja kurz nach Ostern, dass ich hingefahren bin. Und wir malen ja sorbische Ostereier. Ich habe das von meiner Oma gelernt, auch die rituelle Bedeutung, die dahinter steht. Und ich habe zwei Gänseeier bemalt mit unseren rituellen Mustern. Und habe sowohl für den Colin wie für die Lien, also das sind jeweils die Repräsentanten gewesen, also die Elders, die Sprecher der Elders sozusagen, habe ich jeweils so ein Osterei geschenkt. Und damit habe ich was ausgelöst. Erstens, dass jemand kommt und ihnen was schenkt. Das kannten die gar nicht. Sie waren verblüfft, weil sie bekommen sonst nichts geschenkt, sondern sie bekommen nur Sachen weggenommen. Und dass es dann noch ist, die Muster sind ja, unsere rituellen Muster, die finde ich auch.
Wie sehen die aus? Sind das so Zacken, Kreise, was ist das zu sehen?
Na, wir malen ja mit buntem Wachs, mit heißem buntem Wachs. Und das sind zum Beispiel kleine Dreiecke, die zu Muster zusammengeführt werden. Man kann sorbische Ostereier ja auch googeln. Okay. Dann sieht man das mal. Das sind Striche, die wie Sonnen aussehen, also Sonnenräder. Wir malen also Sonnenräder, wir malen Wolfszähne mit Dreiecken, die das junge Leben beschützen. Also es hat alles auch eine Bedeutung und die sind universell. Ich habe jetzt mich mal, weil ja so viel da aus diesem Geschenk erwachsen ist, habe ich mich mal damit beschäftigt und habe gedacht, diese Muster gibt es auf der ganzen Welt ähnlich. Und also ich habe dieses Ei geschenkt, zuerst Colin. Und der war dann so berührt und ich habe ihm dann auch meine Geschichte erzählt und was mir wichtig ist, dass er tatsächlich losgefahren ist zu den Frauen seines Stammes, also 3000 Kilometer durch die Wüste, und hat sie gebeten, ein Bild für mich zu malen im Dot-Painting. Und ich habe dann so ein Bild bekommen, was extra für mich gemalt wurde.
Also mit so gepunkteten Dot-Painting, wie Pointillismus oder wie hat man das in der Kunst früher genannt? Also es ist immer so Tupfer. Genau. So entsteht das Bild.
Und das habe ich bekommen und daraus ist schon wieder bei mir ganz viel erwachsen, weil ich habe mich dann gefragt, warum malen wir unsere sorbischen Muster nicht nur auf Eiern und nicht auch auf Bildern, und habe das dann angefangen. Und deshalb wäre ich jetzt zum Beispiel auch die ersten Tage, die ich da bin, tatsächlich beim Festival of the Indigenous, also auf der indigenen Kunst in Australien sein. Und weil ich ja jetzt auch einen neuen Kunststil erfunden habe, nämlich sorbische Ostereier im Wachs auf Bildern malen.
Was war das für ein Bild, das du bekommen hast in dem Stil? Was
das
war
heißt
da zu
My
sehen?
Country. Also das ist der Stil My Country. Die haben ihr Land gemalt, ihr Stammesgebiet.
Also mit als Landkarte so oder mit Bergen und
genau,
Gräsern.
Genau, mit Bergen und Gräsern und Bäumen und so und in unterschiedlichen Farben. Das ist ganz toll. Also ich träume ja davon. Ich nehme ja auf alle Fälle mein Ostereier-Malzeug mit, also meinen bunten Wachs und mein Werkzeug, was ich dazu brauche, meine Federn, die ich mir zurechtgeschnitten habe, und vielleicht mal zusammen ein Bild. Dot Painting trifft sorbische Ostereierkunst.
Toll, mit den Federn malst du dann?
Das wird mit Federn gemacht. Also die Federn werden so zu ganz kleinen Dreiecken und Vierecken geschnitten und damit wird der heiße Wachs aufgetupft.
Sag mir ganz kurz nochmal, wo kommen die Sorben? Wo kommen sie her? Denn es ist ja bei euch, glaube ich, sogar auch Amtssprache. Ja. Ne? Das ist ja, das wissen wir, wir kennen diese Gemeinde, diese Minderheit, diese Gemeinschaft, und dass das sogar Amtssprache ist. In welchen Bundesländern ist das Amtssprache?
Also im Süden Brandenburg und Norden Sachsens.
Okay.
Also das ist unser Siedlungsgebiet. Also die Sorben hatten früher ein viel, viel größeres Siedlungsgebiet. Der Ex-Ministerpräsident Stolper hat mal gesagt, jeder Brandenburger hat eine sorbische Urgroßmutter, und so ist das. Also Sorben hatten ein riesen Siedlungsgebiet im Mittelalter noch bis weit über, also bis Berlin und weiter. Und das ist unser, also wir sind ja ein slawisches Volk, was schon, also ich glaube schon immer, also ja, Völkerwanderung weiß ich jetzt nicht, wie es hin und her ging, ja, aber schon seit vielen Jahrhunderten in der Lausitz siedelt. Und das wurde eben immer kleiner, von den Rändern immer mehr aufgeweicht durch deutsche Sprache. Und dann kam natürlich der Tagebau, der die Dörfer zersiedelt, und weg in die Städte sind die Leute gezogen. Sie haben ihre Tradition nicht mehr gepflegt, ihre Sprache nicht mehr gesprochen. Und damals, in Zeiten des Zweiten Weltkrieges, war es auch ganz, also dadurch haben viele unserer Großeltern nicht mehr mit uns Sorbisch gesprochen, weil sie von heute auf morgen nicht mehr Sorbisch sprechen durften. Also sie wurden in der Schule bestraft, geschlagen, wenn sie Sorbisch gesprochen haben. Und für sie war das ein Trauma. Und sie haben nicht mehr mit uns Sorbisch sprechen wollen, weil sie gesagt haben, Sorbisch ist böse, das dürft ihr nicht lernen, ihr müsst Deutsch lernen.
Du kannst es aber noch?
Also ich kann noch ein paar
beigebracht?
Also ich kann noch ein paar Wörter. Wir haben ja auch ein sorbisches Gymnasium. Also Freunde von mir sprechen noch muttersprachlich Sorbisch. Ich kann nur ein paar Wörter. Aber ich kann dafür die tollen Ostereier malen von meiner Oma.
Aber wirklich. Und kanntest du die 6 sorbischen Frauen, die zu Honecker gegangen sind und protestiert haben? Kanntest du die?
Ich kenne die, aber ich kenne sie, also sie sind ja zum Teil schon gestorben. Das waren ja ältere Frauen. Und die kannte ich aber nicht, als sie zu Honecker gegangen sind, aber später, als ich in Laguma war.
Wie schön.
Ja.
Ach, wie schön. Also die Energie hat gestimmt dort mit den First Nations.
Genau.
Da sind Freundschaften entstanden.
Richtig tiefe Freundschaften.
Ja. Mhm. Ach, wie toll, dass dieses Know-how, weißt du, von hier in Australien gebraucht wird und es auch wirklich etwas bringt.
Ja. Ich gehe dahin wegen einem wissenschaftlichen Austausch oder werd beschenkt durch ein Bild, und das führt wieder bei uns hier in der Lausitz wieder zu einer Weiterentwicklung unserer eigenen Kunst, indem ich plötzlich andere Bilder male, die es vorher nicht gab, einen neuen Kunststil. Ja, und das finde ich wieder so, boah, weil wenn wir Menschen offen sind und uns austauschen, was daraus passieren kann, das ist schön.
Du hast jetzt eine ganze Firma natürlich daraus gemacht, nicht nur aus Ameisenumsiedlung, aber eben auch aus der Renaturierung. Mhm. Pflanzen werden aufgepäppelt, werden wieder angesiedelt. Das heißt, seltene Exemplare züchtet ihr wieder groß und könnt sie aussetzen, woanders wieder einpflanzen. Da braucht man sehr viel Geduld, glaube ich. Mhm. Wobei das jetzt ganz relativ einfach klang alles. Mhm. Es klang jetzt gar nicht so, als sei das so komplex und kompliziert.
Also es gibt schon Arten, da ist das komplex und kompliziert, weil die ganz anders keimen als Kulturarten. Also,
zum Beispiel bei welcher Art?
Also da gibt es eine schöne Geschichte. Die aufrechte Waldrebe, die haben wir als Erhaltungskultur. Das heißt, wir sorgen für den Erhalt der Art in Brandenburg und haben auch wieder Ansiedlung vorgenommen. Und da habe ich im Jahr 2011 Samen gesammelt von den letzten Pflanzen, die es dort im Elbtal gab. Es waren schon viele Samen, aber es waren auch nicht viele Pflanzen, 10, aber die haben viele Samen.
Reden wir von 2 Gläsern voll? Oder?
Ja.
Ungefähr? Okay.
Also vielleicht 300 Samen.
Okay.
Mhm. Und die haben wir ausgebracht in solchen Paletten, in solchen Anzuchtschalen und einem Winter stehen lassen. Und im nächsten Jahr sind 2 Keimlinge gewesen. Ich habe mich schon mal gefreut, 2 Pflanzen mehr. Die haben wir rausgenommen, in größere Töpfe und im Herbst aufs Beet gesetzt. Dann haben wir sie noch im Winter stehen lassen. Im nächsten Jahr, also nach dem zweiten Winter, sind 8 Keimlinge gewesen, übers Jahr verteilt. Einen im Mai, 2 im Juni so. Haben wir uns noch mehr gefreut. Oh, so viele. Und dann im Jahr 2014, nach dem dritten Winter, haben wir ein Hoffest gemacht bei uns in der Firma und wollten unsere Regelsaatgutproduktion zeigen. Und dann hat die Gärtnerin gesagt, oh, guck mal hier, die Paletten von der Waldrebe, die stehen jetzt seit 3 Jahren und die sind, da wachsen Moose und so. Ich würde die gern wegschmeißen. Sage ich, ach, jetzt hat sie den dritten Winter gestanden. Und da sagt sie, nee, wenn hier andere Gärtner kommen, ich schäme mich so, lass uns die wegschmeißen. Und ich habe gesagt, nee, wir verstecken sie. Und dann haben wir sie versteckt und einen Tag vor dem Hoffest waren 250 Keimlinge da drin. Wir konnten also zeigen, hier sind Pflanzen, die sind vor 2 Jahren gekeimt. Die sind im letzten Jahr gekeimt. Und das, der Hauptteil der Population keimt erst nach dem dritten Winter. Und das ist eben jede Pflanze. Wir wissen vieles noch nicht über die Wildpflanzen, weil wir fangen ja gerade erst an, sie zu unterstützen und sie zu vermehren. Und das ist ganz spannend, was wir oft rausfinden. Also das ist, niemand wusste das vorher, zum Beispiel über die aufrechte Waldrebe. Und wir hatten die Palette tatsächlich bis 2020 stehen und da war noch ein Keimling drin. Und das ist eben auch die Strategie der Wildpflanzen. Wenn sie alle Samen ausstreuen würde wie eine wie ein Roggen oder ein Raps und der alle sofort keimen würden, würde gerade vielleicht gerade feucht sein und trocken werden, würden sie alle sterben. Und deswegen machen Wildpflanzen das so, dass sie über einen langen Zeitraum die Samen keimen. Also sie haben dann Strategien und Mechanismen, um die Keimung zu verhindern und die werden langsam erst abgebaut, sodass immer mal was keimt und die Chance erhöht wird, dass man genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist als junge Pflanze.
Risikostreuung, wie bei ETFs, weißt du, an Aktien.
Genau, so ist das.
Ja, das heißt, wir können immer von der Natur, können wir natürlich immer lernen und versuchen uns da auch anzupassen. Ja. Das heißt, dieser Moment, wenn du wirklich zum allerersten Mal entdeckst, oh mein Gott, da wächst wieder etwas. Ja. Das sind Geschenke. Das sind besondere Momente.
Ja, das sind ganz besondere Momente. Und ich hatte gestern auch so einen besonderen Moment. Ich war gestern in einem privaten Garten, der vor 5 Jahren Saatgut bei uns gekauft hat. Und wo jetzt der ganze Garten voller schöner Wildpflanzen blüht und die ganze Straße und die Nachbarn schon alle mitmachen. Also einfach zu sehen, dass man einen kleinen Beitrag leisten kann und dass man Menschen, also dass wir, ich sag nicht jetzt Mann, sondern wir, also mein Team und ich, dass wir Menschen begeistern können und einfach, dass jeder auch was tun kann, um die Natur zu unterstützen. Das finde ich so klasse. Und das sind die Dinge, da brauche ich nichts anderes. Da bin ich glücklich, einfach nur daraus, dass da 3 Pflanzen wachsen oder 10 oder ein ganzer Garten bunt blüht.
Von der Botanikerin bist du ja zur Unternehmerin richtig geworden. Also ihr habt diese Firma, die all das macht. Ja. Dafür muss man auch der Typ sein. Ja. Denn es ist ja nichts Startup-Idee, super Gewinn bringen, da verdienst du richtig viel Geld. Mit Renaturierung verdient man jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld. Mhm. Wer ist überhaupt verantwortlich? Ist es das Land? Ist es die Kommune? Wer ist dafür verantwortlich, das zu renaturieren?
Also im Bergbau ist es das Bergbauunternehmen.
Das ist sogar das Unternehmen selber.
Ja, das ist das Unternehmen selber. Okay. Wenn jetzt zum Beispiel ein Solarpark...
Also Sie sind verpflichtet.
Sie sind verpflichtet.
Seit wann eigentlich in Deutschland?
Also in der Bundesrepublik... Weiß ich nicht genau, aber hier in Ostdeutschland seit der Wende.
Seit der Wende, okay, gut, dann gab es das früher bei uns auch schon. Okay.
Mhm. Ja, das gab es auch schon. Ja. Also da werden auch sehr genaue Pläne gemacht. Zu DDR-Zeiten wurde auch rekultiviert, aber um es selber wieder zu nutzen als Land- und Forstwirtschaft. Ja. Aber dass auch Naturschutzflächen integriert werden, das ist nach der Wende dazu gekommen.
Okay.
Und aber auch wenn jetzt zum Beispiel ein Solarpark gebaut wird, ist der einen Solarpark baut, verpflichtet, eine Ausgleichsmaßnahme zu machen. Oder? Okay. Und dadurch... machen wir auch ganz viel mit Solarparken zusammen, zum Beispiel.
Das macht Sinn. Also, ist es trotzdem, ich bin ja nicht so ein Unternehmertyp, ne?
Ja.
Und ich denke mal, oh Gott, der Bar macht einen Laden mit Klamotten auf, der kauft für 50.000 Euro Klamotten und dann kommt da einmal am Tag einer rein. Mhm. Man braucht ein Gehen dafür.
Ja.
Ich hab's nicht. Hast du es gehabt?
Ja.
Ah, du hast es von Anfang an.
Ja, ich habe das von Anfang
an
gehabt. Naja, ich bin ja in der Zimmerei aufgewachsen. Mein Vater war selbstständig. Ja. Ich hatte nie Angst vor Selbstständigkeit. Ich hatte auch nie Angst davor, pleite zu gehen. Und ich habe auch ich habe eine sehr hohe mathematische Begabung. Unser Mathematikprofessor beim Biologiestudium hat immer gesagt, ich soll doch bitte den Studiengang wechseln. Und deswegen waren Zahlen für mich jetzt waren nicht komisch. Aber ich bin auch jemand, der intuitiv führt. Also ich gucke jetzt nicht ständig, stimmen die Zahlen, sondern ach, das passt schon. Und deswegen, ja, hat sich auch gezeigt, wir haben uns ja gut entwickelt als Unternehmen, dass das ganz gut geklappt hat. Also ich hatte nie Sorge. Und ich finde das sogar schön, dass ich selber entscheiden kann über die Dinge, dass ich niemanden fragen muss, sondern dass ich das, was wirklich aus mir spricht, so machen kann. Und ich finde, also wir haben auch immer wieder Auftraggeber, die genau das schätzen, dass ich ganz neu und mit vielen Ideen an die Lösung gehe.
Das Interessante ist wirklich, du hast für dich ja einen Arbeitsbereich geschaffen, den es so noch nicht unbedingt gab, der aber eine Erfüllung eines Traums auch ist.
Ja.
Du stellst die Natur wieder her, die quasi deren Zerstörung dich ein bisschen traumatisiert hat damals, ja, mit der du aufgewachsen bist, die du lieben gelernt hast. Mhm. Und du hast dadurch zufällig Ameisen kennengelernt.
Ja.
Und wie oft siedelt ihr ein Ameisennest um? Also ich weiß, du kommst gerade, also ein Kollege von dir, aber er muss alleine das jetzt gerade machen, in der Nähe von Berlin.
Ja.
Aber heute ist es gerade wieder so weit gewesen. Mhm. Wie oft passiert
das? Das ist unterschiedlich. Wir haben also Jahre gehabt, da haben wir eben, also als zum Beispiel Nord Stream 2 gebaut wurde von Putin, haben wir eben mal 450 Ameisennester schnell umgesetzt auf der Trasse. Aber in diesem Jahr waren es, glaube ich, sind es jetzt um die 30 Nester.
Oh, okay. Ihr wühlt ja mit den Händen.
Ja.
Nun wissen wir von Ameisen, dass die so Säure abgeben oder dich anpinkeln. Man sagt ja mal pinkeln, wir alle kennen das, die wir auf den Rasen gelegt haben und plötzlich piekst es da hinten. Wie sehr müsst ihr euch schützen? Denn wir reden von Millionen von Ameisen oder Milliarden, ich weiß es nicht, mit denen ihr dann zu tun habt.
Also wir tragen ganz normale Arbeitssachen. Gut ist, wenn man fest anliegende Sachen trägt, Hose in die Schuhe, dass sie nicht in die Hose krabbeln können und einen festen Pullover, dass sie nicht reinkrabbeln können. Und meine Kollegen zum Teil Handschuhe, ich nicht immer. Und dann natürlich krabbeln die am Hals rum und beißen ein bisschen rein. Aber es ist nur die erste Zeit so, wenn wir die äußeren Nestschichten bergen, die Soldatinnen, wir haben schon über sie gesprochen, weil tiefer sind dann die Innendiensterinnen, die wehren sich eigentlich gar nicht mehr so doll.
Ja.
Also da wird es dann einfacher.
Sind die alle weiblich eigentlich, die Ameisen?
Ja.
Alle?
Nein, es gibt natürlich auch Männchen, aber die gibt es nur am Anfang des Jahres, ganz im Frühling, gibt es die Geschlechtstierbrut, also das ist die erste Brut und das sind die jungen Königinnen und die jungen Männchen, die haben Flügel, die fliegen zum Hochzeitsflug und die Königinnen werden begattet, das heißt, sie werden begattet, und sie haben dann den Spermienvorrat für 25 bis 30 Jahre, wie sie leben im Körper. Also sie haben ein eigenes Organ, die Spermathek nennt sich das. Da sind dann auch so Drüsen dran, die Spermien ernähren, weil es sind ja lebende Zellen. Also es gibt nur diesen einen Hochzeitsflug und die Männchen sterben dann, also die gehen nicht wieder ins Nest, deswegen sind da keine Männchen drinne mehr und die jungen Königinnen schaffen sich ein eigenes Nest oder werden in einem Nest aufgenommen als weitere Königin, die mehrere Königinnen haben. Ja, und deshalb alle Tiere, die dann entstehen aus den befruchteten Eizellen, sind dann Arbeiterinnen.
Guck mal, es sind dann doch alles Frauen.
Alles Frauen, das ist ein Frauenstaat.
Denn bei Biene Maja, das ist für viele von uns, die wir dann als Kinder irgendwann mal uns mit Ameisen beschäftigt haben, so die erste Begegnung mit Ameisen, die man na, 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 na. Ja, es waren alles männliche, glaube ich. Ja, die sahen zumindest alle sehr männlich aus. Das ist falsch.
Ich
finde nämlich auf, dass du die ganze Zeit von Soldatinnen sprichst und Innendienstlerinnen.
Ja.
Wie unterscheiden sich die Innendienstlerinnen von den Soldatinnen? Unterscheiden die sich äußerlich erstmal?
Also es gibt Ameisenarten, da unterscheiden die sich ganz krass in der Größe, in der Körpergestalt, in allem. Es gibt aber auch eine Forschung und ich meine, ich weiß es ja nicht. Ich sehe das Tier, jetzt ist es gerade eine Innendienstlerin und ich sehe die Außendienstlerin. Es gibt Forschung darüber, dass die Tiere bei den Waldameisen zumindest als junge Tiere den Innendienst machen. Und später in den Außendienst
gehen. Also Innendienst heißt wirklich innen drin in den Gängen tief unten.
Ja.
Und außen, da baut man halt außen an der Oberfläche ein bisschen.
Man holt Futter. Also die holen ja Futter außen und verteidigt das Nest. Das ist der Außendienst. Okay. Und der ist natürlich gefährlich. Und da ist es besser, die alten Tiere zu nehmen. Das sagt eine Forschung. Ich weiß nicht, ob das stimmt, weil ich hatte zum Beispiel in der letzten Woche habe ich mit einem Kollegen ein Ameisennest umgesiedelt. Da haben wir dann die Königinkammer gefunden. Und da waren Pflegerinnen drin, die sich um die Königin gekümmert haben. Und die waren alle super klein. Also dass sie da rum und ordentlich. Also da habe ich gesehen, sie sind auch sehr klein. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die später in Außendienst gehen. Also ich hatte das Gefühl, dass die tatsächlich auch, also ja, einmal eine Forschung heißt ja nicht, dass es überall so ist und dass es wirklich so ist. Also wir wissen ja noch nicht alles über die Tiere.
Woran hast du die Pflegerin erkannt? Einfach nur an den Bewegungsabläufen, an der
Art
der Tätigkeit?
Sie waren ja mit in den Kammern und sie sind dann ganz aufgeregt gewesen und wir haben sie natürlich dann wir haben dann ein Glas, wo die Königin extra reinkommt und wir haben sie damit reingesetzt und sie haben sich sofort um die Königin gekümmert, haben sie geputzt. Ja, ja.
Sieht man das aber äußerlich, sieht man es nicht. Man sieht es eben an der Art der Tätigkeit, ne? Weil sie einfach hinherlaufen. Ach, das ist ja. Wie lange leben Ameisen?
Also ich sage jetzt wieder bei den Waldameisen. Es gibt die Königin 25 bis 30 Jahre. Es ist schon ein stattliches Alter.
Menschenjahre.
Menschenjahre.
Wahnsinn.
Ja.
Wer hätte das gedacht?
Genau.
Also ich nicht.
Ich habe es am Anfang
25
auch.
Jahre.
Ja.
Wie sehen alte Ameisen aus im Gegensatz zu jungen Ameisen?
Sehen genauso aus. Also man kann die nicht unterscheiden.
Aber woher weiß man, wie alt die werden?
Na, ich denke, dass es gibt ja Formikarien, wo man Ameisen halten kann, wie in einem Terrarium und Forschung. Und ich denke, dass es daher kommt, dass man es daher weiß, man kann ja die Königin markieren und dann wie bei einer Biene, die wird ja auch kann auch markiert werden. Klar. Und dann guckt man, wie lange die gelebt hat.
Ja.
Also die werden 25 bis 30 Jahre und die Arbeiterin so 6 bis 8 Jahre.
Das wirkt alles so durchdacht und organisiert. Das hat Hand und Fuß. Ja. Das ist unglaublich. Wie begraben die verstorbene Ameisen?
Also wir beobachten Friedhöfe. Also nicht bei jedem Nest finden wir sie, aber die sind meistens am Nestrand. Also da gibt es extra Kammern, wo tote Ameisen sind. Jetzt ist die Frage, bringen Sie sie dorthin aus solchen Schutzgründen oder bringen Sie sie dorthin, weil Sie sie begraben? Ich weiß es nicht. Aber es gibt Friedhöfe.
Sind alle Ameisen fleißig? Das sagt man ihnen ja nach. Es gibt das Adjektiv emsig. Ich glaube, emsig wie Ameisen. Sind alle Ameisen fleißig oder gibt es auch ein paar faule Ausnahmen?
Also das ist natürlich für mich, die sie nur beobachtet beim Umsetzen, muss ich sagen, die sind alle fleißig. Und die sind so fleißig, dass sie in einem Tag ein neues Nest haben. Aber ich lese natürlich auch viel und ich weiß, dass auch festgestellt wurden, dass ein Teil der Ameisen sich auch ausruhen oder gar nicht viel machen. Das wurde wissenschaftlich festgestellt. Ich kann jetzt von mir reden. Ich sehe die dann echt krass arbeiten und sehr emsig an einem neuen Nest bauen.
Ich finde das so schön, dass die meisten von uns jetzt wirklich Waldameisen dann zum Beispiel auch wirklich ganz anders sehen. Die sind wirklich, die sind hilfsbereit, die sind fleißig, sie sind sozial offensichtlich und es heißt auch von Ameisen, sie sind stark. Ja. Wie stark ist eine Ameise wirklich? Man kann sich das ja gar nicht vorstellen. In der Gemeinschaft sind wir stark, natürlich, aber wie viel Kraft bringen die wirklich auf den Teppich?
Sie können das 20-fache ihres Körpergewichts tragen. Ja. Also müssen wir mal uns überlegen, das 20-fache unseres Körpergewichts können wir mal selber ausrechnen, was das wäre. Also wenn...
Der Wahnsinn, ne?
Ja, also die... Ja, also ich... Also die machen ja alles, also alle Superlative im Insektenreich erfüllen ja fast Ameisen. Es gibt Ameisen, die unter sehr kalten Bedingungen leben, die Frostschutzmittel in den Adern haben. Es gibt Ameisen, die an den heißesten Standorten leben, die dann so besondere Haare haben und so ganz schnell laufen. Es gibt Ameisen, die sind Selbstmordattentäter. Ach, es gibt die, das stärkste Gift haben Ameisen. Also Ameisen haben alles.
Hast du schon Selbstmordattentäter erlebt?
Nein, weil diese Art gibt es hier nicht bei uns in Deutschland. Aber es gibt sie tatsächlich.
Wie gehen die vor?
Also das ist so, dass es dort spezielle Ameisen gibt. Das ist dann wieder ihr Beruf, Selbstmordattentäter. Die haben Drüsen im Körper mit zwei Flüssigkeiten. Und wenn jetzt das Nest angegriffen wird, gehen die alle raus und dann werden die Drüsen, also wird eine Klappe oder irgendwas geöffnet, also die beiden Flüssigkeiten kommen zusammen und dann entsteht ein explosives Gemisch und sie explodieren. Also sie sprengen sich selber in die Luft und die Feinde mit.
Das ist unglaublich.
Ich finde das auch.
Was ist das Faszinierendste, was du selber mit eigenen Augen erlebt hast? Also jetzt diese Umsiedlungsgeschichte, wo sie dann nochmal wieder zurückgegangen sind, verstehe ich. Aber was für Aufgabenbereiche gibt, gibt es da noch etwas, was wir auch noch nicht angesprochen haben?
Also für mich ist das Faszinierendste, ich habe die Geschichte ja schon erzählt, die hat mich berührt, aber das Faszinierendste ist wirklich, wie sie sich finden in diesem Sand, der da liegt, wie sie sich ausbuddeln, wie sie sich vorsichtig rausholen. Und ich habe erst bei den Bildern, die ein Fotograf fürs Buch gemacht hat, habe ich gesehen, dass wenn die Innendienstler sich zusammenrollen und getragen wird, das ist wie so ein kleiner Ball, der dann vorne ist, dann schauen sie sich in die Augen und berühren sich mit den Fühlern. Und das finde ich total, also das fasziniert mich wirklich. Da denke ich immer, oh Mann, ich würde einmal hören, was sie sich unterhalten und was sie austauschen.
Bist du mit so einer großen Lupe dann über dem Ameisenhaufen? Denn man möchte also diese Feinheiten sehen. Wenn du sagst, sie schauen sich in die Augen, kann man das mit bloßem Auge
entdecken? Nee, das kann man nicht sehen. Und ich habe es ja eben von diesem Fotografen gesehen, als er die Bilder von diesen getragenen Innendienstlerinnen. Und da war ich dann ganz fasziniert, habe gesagt, ich sehe es zwar, aber wie sie sich berühren und so, das habe ich nicht gesehen vorher. Das fand ich schon, auch wenn sie manchmal gleich nach der Umsiedlung so laufen, die zusammen sind dann alle an einem Fleck und berühren sich mit den Fühlern und dann sprechen sie wahrscheinlich, machen sie Brainstorming und dann geht's weiter. Also das finde ich total schön.
Jetzt sind nicht alle Ameisen nett. Es gibt auch ein paar fiese.
Ja.
Raubameisen zum Beispiel. Wie fies Sinti.
Ich finde die ja, wenn man ihre Geschichte kennt, sind sie wieder nicht so fies. Also die blutrote Raubameise, die mussten wir früher auch noch umsiedeln, weil sie noch geschützt war. Jetzt ist sie nicht mehr geschützt.
Die sehen wir auch im Wald bei uns?
Ja.
Okay.
Mhm.
Die sind die, die so rötlich sind.
Nee. Naja, die Nester sind ein bisschen kleiner als von anderen Waldameisen. Die bauen aber auch so Nesthügel. Sie bewegen sich schneller und sie sind ganz rot, während die anderen meist einen schwarzen Punkt noch auf dem Rücken haben. Aber es gibt auch noch andere ganz rote. Man kann nicht gleich sagen, dass eine Raubameise ist. Man muss es mit einer Lupe wirklich angucken.
Was rauben die? Was machen die Böses?
Genau, die gehen zu den anderen Waldameisen und rauben die Puppen und die Eier, um sie einerseits entweder zu fressen, aber andererseits, um die Puppen auch sich entwickeln zu lassen. Und dann denkt die Puppe, die geschlüpft ist, das ist meines, das ist meine Art und arbeitet für die. Also sie versklaven sie sozusagen. Wenn man aber weiß, warum die Raubameise das macht, sie macht das nämlich, weil es einen Büschelkäfer gibt, der nur im Nest der Raubameise lebt. Und der sondert eine alkoholähnliche Substanz aus, von die die Raubameise sehr mag. Die mag sie sogar so, dass wenn das Nest angegriffen wird, sie nicht ihre eigene Brut verteidigen, sondern zuerst den Büschelkäfer in Sicherheit bringen. Okay. Weil der ja die alkoholähnliche Substanz hat.
Total abhängig.
Dieser Büschelkäfer frisst aber die Brut von der Raubameise. Das heißt, der Büschelkäfer, der eine Droge absondert, die Raubameise hat, frisst die Brut. Und daher haben sie zu wenig Brut und müssen also Brut bei anderen klauen.
Ah,
Beschaffungskriminalität.
Alles klar. Für so ein bisschen billigen Fusel verkaufen ihre eigenen Kinder und lassen sie fressen und holen sich dafür die von anderen Kindern.
Ja, genau so ist das.
Das nennt man Natur.
Das nennt man Natur.
Die Raubameisen. Oh, Christina, wir haben wunderbare Einblicke bekommen. Ja. Ohne Witz. Ich und ich glaube, die meisten, die uns jetzt hören, werden Ameisen in Zukunft mit völlig anderen Augen betrachten. Wie faszinierend ist das?
Ja.
Also ich bin total begeistert.
Danke.
Ich bin begeistert. Wer auch noch ein bisschen was lesen möchte, du hast ein Buch mal geschrieben, Die fabelhafte Welt der Ameisen. Und dieser Titel ist aber wirklich nicht geprotzt.
Ja.
Dieser Titel trifft zu. Vielleicht sogar noch fast schon Understatement. Bisher hatten wir nur die Bienen eigentlich so drauf. Als faszinierende Wesen, die sich organisieren, die kommunizieren miteinander, die mit einem einzigen kleinen Tanz einfach anderen mitteilen, in welcher Himmelsrichtung, nach wie viel Metern irgendwie was zu holen ist. Nektar und so. Also von Bienen wussten wir es. Aber die Ameisen, die hatte ich nicht auf der Pfanne. Aber es hat sich jetzt geändert.
Das hoffe ich.
Gute Reise nach Australien jetzt erstmal.
Danke.
Und sag, der Name deiner Firma, die diese Renaturierung macht, Nagola Re, was verbirgt sich dahinter?
Nagola steht für ein sorbisches Wort und zwar Nagoli ist auf der Heide oder im Wald. Und ich habe daraus ein weibliches, zusammenhängendes Wort gemacht. Das kommt also aus dem Sorbischen und heißt Heide, Wald, Natur und Re für Renaturierung, Rekultivierung, Restitution sind ja alles Wiederherstellungsnamen.
Ja. Danke für die Einblicke.
Gern.
Das war richtig schön.
Dankeschön.
Talk mit Tees.